Grüß euch hier oben von der Tillisuner Hütte. Ich war jetzt 2 Tage in 2 Bergdörfern, einmal in Garfrescha, dort kam ich von der Saarbrückner Hütte und gestern in Gargellen. Heute ging es dann hoch von Gargellen zur Tillisuner Hütte und gerne würde ich euch etwas von dem wunderbaren Retikon erzählen, aber es war den ganzen Tag neblig. So ist aber auch das Wanderleben. Jetzt freue ich mich für meine sogenannte Heimathütte, denn unten im Tal in Tschagguns lebe ich, hier auf das Gespräch mit Markus, dem Hüttenwirt von der Tillisuner Hütte. Ein Hüttenwirt, der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Markus, servus, hier bei unserem Podcast Bergtratsch. Und gleich die erste Frage, wie lange bist du denn hier Hüttenwirt und was hast du denn so für Hütten schon mal gemacht?
Also da herum sind wir seit 2018 Hüttenpächter und davor waren wir auf der Freiburger Hannover Konstanzer Hütte.
Das heißt, da aber dann auch nicht kurze Zeit, sondern auch länger.
Länger, ja. Das ist der 23. Hüttensommer mit 2 Unterbrechungen.
Der 23. Hüttensommer. Und wenn du die Tillisuner Hütte hier siehst oder auch beschreiben würdest für Leute, Menschen, Wanderer, Bergfreunde, die noch nie hier oben waren, wie würdest du denen die Tillisuner Hütte erzählen oder erklären?
Die Tillisuner Hütte liegt im Herzen vom Retikon, sage ich immer, obwohl wir an und für sich am Ende der Gebirgsgruppe liegen, aber mittendrin. Die Erreichbarkeit stellt so manche Herausforderung für manchen Wanderer dar, weil wir doch relativ lange Zustiege haben, gerade von Vorarlberger Seite her, der kürzeste von Grabsen, circa 3 Stunden. Aber dafür entschädigt die Hütte mit einem bombastischen Ausblick, einmal zur Weißplatte und das andere dann hinein in den Ausläufer vom Verwall und ins Lechquellengebirge. Die sind zur roten Wand.
Also ich kann es insofern bestätigen, was die Aussicht angeht, da ich jetzt hier nicht das erste Mal oben bin. Also von dem her ist der Nebel, den ich jetzt heute hatte, für mich persönlich nicht ganz so gravierend, mal eine andere Stimmung auch. Sie liegt aber sehr weit oben, das heißt, ihr seid auch nicht per Auto anfahrbar, also alleine per Auto anfahrbar, auch was jetzt eure eigene Materialversorgung angeht. Wie funktioniert, wie läuft das bei euch mit der Materialversorgung?
Grundsätzlich ist es so, wir fahren auf einem Güterweg von Tschagguns über den Ziegerberg ins Gampertelstal mit einem Allradfahrzeug, mit einem Pickup im Moment. Und dort laden wir in unsere Transportseilbahn ein. Und dann geht die in 20 Minuten circa hoch zur Hütte und dort müssen wir wieder rausladen und alles verstauen in den verschiedensten Lagerräumen der Hütte.
Das heißt, ihr holt die Sachen auch oder kauft die selber ein oder wird auch manches unten an die Seilbahn geliefert?
Je nachdem, also es kommt 1 bis 2 Mal in der Woche der Großhändler, der fährt bis zur Talstation und der ladet es auch. Das ist für uns natürlich eine Zeitersparnis. Und die Getränke werden auch geliefert und die Eindeckung im Frühjahr wird mehr oder weniger von jedem Händler auch geliefert und auch die Seilbahn beladen.
Aber das heißt, ihr macht alles über die Seilbahn? Es gibt jetzt nicht einen Helikopter, der euch hier das Bier oder Getränke hochbringt oder nur im schlimmsten Notfall, wenn noch zu viel Schnee ist?
Wir machen es fast ausschließlich über die Seilbahn. Die Versorgung der Hütte, entsorgt wird die Hütte zum Teil über einen Helikopter, aber das betrifft ja nur die Fäkalien im Frühsommer.
Okay, da kommen wir später nochmal drauf. Wenn man jetzt so ein Bier nimmt, ein Glas Bier, ich habe vorhin mal in die Karte gekostet, ein halber Liter, kostet bei euch 4,50 Euro. Ich denke, das ist analog wie im Tal. Jetzt könnte man als kritischer Gast sagen, Mensch, warum kostet es hier oben so viel? Und als einer, der sich vielleicht eher auskennt, sagt sich, warum ist ein Bier hier so günstig? Wie oft weißt du, also du wirst es wahrscheinlich schon wissen, aber wie oft wird denn so ein Bier in die Hand genommen, bis es hier mal oben ist, so eine Flasche?
Ja, es wird vom LKW abgeladen, das erste Mal. Dann wird es zur Seilbahn hochgeschleppt. Das ist über eine große Stufe hoch, dass man den Wagen beladen kann. Das ist das zweite Mal. Dann wird es hochgefahren, ausgeladen, ins Lager getragen, von dort dann quer durch die halbe Hütte in den Getränkekeller. Und von dort stechen wir das Fass an und dann kommt es bei der Schanke oben raus. Also doch einige Male.
Einige Male. Man müsste eigentlich, wenn es so sieht, könnte man es auch teurer verkaufen, wobei es halt wahrscheinlich keiner annimmt, oder?
Der Steuerberater sagt immer, ich bin zu billig. Mancher Gast sagt, wir sind zu teuer. Den goldenen Mittelweg zu finden ist schwierig, aber das probieren wir halt eben.
Okay. Kannst du die Materialseilbahn ganz kurz für unsere Hörer mal beschreiben, damit die so ein Gefühl haben, was ist das für eine Bahn? Das ist jetzt nicht so, wie man kennt, so eine Bahn, wo man reinsitzt und dann ist die Türe zu und dann können da 4 mit hochgondeln. Das ist ja schon ein bisschen was anderes.
Es ist eine einfach gehaltene Seilbahn, die aber sämtliche Stücke spielt gleichzeitig. Das muss man sich so vorstellen, es ist eine Transportkiste, die fährt auf 4 Rollen auf einem Tragseil. Und ja, wir können 400 Kilo laden pro Fahrt. Okay. Die Fahrt dauert etwas ungefähr 18 Minuten.
18 Minuten?
Ja, weil die Bahn über 2 Kilometer lang ist.
Okay.
Und wir machen knappe 600 Höhenmeter mit der Bahn, legen wir zurück.
Wie viele Kisten würde man denn dann da rein oder bekommt man da rein?
Ja, es sind 10, 25 Liter Fässer Bier zum Beispiel.
Okay, also gut, ihr habt jetzt keine Kisten, ihr habt jetzt, was das angeht, Fässer. 10 Fässer. Und wie lange reichen so 10 Fässer für euch?
In einem normalen
nicht
Sommer?
Lange.
Also
im normalen Sommer?
Im normalen Sommer, ja, ein paar Tage schon, also fast eine Woche.
Okay. Das heißt, wie oft, du wirst dann wöchentlich auch von deinem Lieferanten, jetzt beispielsweise Bierlieferanten, dann beliefert?
In der Hochsaison sehr wohl, fast wöchentlich, ja.
Okay.
Und ja, gegen Ende und speziell am Anfang ist es natürlich in längeren Abschnitten.
Wenn du jetzt am Anfang sprichst, dieses Jahr haben wir da doch einen relativ noch harten Frühling gehabt mit sehr, sehr viel Schnee auch und auch sehr lange so viel Schnee. Wie lange warst du dann vorab hier auf der Hütte, bis so die ersten Gäste wieder hochgekommen sind?
Ja, also so die ersten Vorbereitungsarbeiten, die beginnen meistens schon im Mai, direkt auf der Hütte. Okay. Da steigen wir die meistens noch mit Schneeschuhen oder Tourenskiern auf.
Was sind das für Vorbereitungsarbeiten?
Einmal Inspektion von der Hütte zum Beispiel. Okay. Ob alles dicht ist, ob alle Fensterläden noch dort sind, wo sie sein sollten, ob die Fenster dicht sind, ob das Dach in Ordnung ist, ob irgendwo Schnee in der Hütte ist.
Okay. Gab es das schon jetzt in der Zeit, wo du hier warst?
Also bei uns Gott sei Dank nicht, aber was ich so von Geschichten von meinen Vorgängern gehört habe, ist es sehr wohl einmal passiert, dass einmal einfach mal eine Scheibe zu Bruch gegangen ist und das halt einmal in der Küche Schnee war zum Beispiel.
Okay.
Und in weiterer Folge wird dann die Seilbahn inspiziert, ob das Seil auf den Rollen ist und in den Tragseilsätteln und ob es keinen Zugseilüberwurf gegeben hat, dann Schneesturm zum Beispiel. Und ja, dann Schneeschaufeln. Okay. Dann einmal irgendwann einmal das Wasser reinlassen, schauen, ob die Leitungen dicht sind, schauen, ob die ganze Technik noch funktioniert, vom Holzherd mit dem Wärmetausch angefangen, dass wir warm Wasser in der Hütte haben. Ja, bis hin zu sämtlichen technischen Einrichtungen in der Küche, wie der Kombidämpfer und Geschirrspüler, dass das alles funktioniert und die Kühlung. Und dann kann man dann anfangen, dann so Anfang Juni, je nach Öffnungsplan, dann die Hütte zu versorgen. Mit Getränken, mit den Gebrauchsgütern vom täglichen Leben, von Reinigungsmitteln angefangen, bis hin zu lagerfähigen Lebensmitteln. Das da bald im Vorfeld dann schon immer wieder transportieren. Selbstverständlich auch jedes Stück Brennholz und jede Flasche Gas und alles.
Weißt du, wie oft dann diese Materialseilbahn in so einer Saison fährt?
Schwer, ich habe aufgehört zu zählen. Also es gibt Tage, gerade während der Eindeckung, da bist du wirklich vom 9 Uhr morgen zum Beispiel bis am Nachmittag um 4 permanent jede Minute ist im Betrieb.
Das heißt aber, unten muss ja auch jemand sein, der sie belädt und oben ist dann jemand, der sie auslädt.
Ja, der oben ist, muss halt in der Vorsaison meistens dann einmal zuerst mal 1,5 Stunden, 2 Stunden hochlaufen. Mhm. Und dann, wenn du Glück hast, ist der Lieferant unten, der sich Zeit nimmt, und das große Glück haben wir mit dem Getränkelieferanten, der ladet so lange die Bahn, bis die letzte Flasche Mineralwasser und das letzte Fass Bier auf der Hütte ist, und das ist halt schon mal fast ein ganzer Tag. Wenn der Pech hast, muss halt die Familie einspringen, und das ist das große Glück, dass meine Gattin, meine Kinder, Schwiegereltern, Eltern, Freunde, ein großer Bekannterkreis gerne mithilft bei solchen Tagen.
Okay. Ja, wir haben das auch gehabt, also wo ich mal noch in Stuttgart war und in Stuttgart gelebt habe, dass wir die Simshütte im Lechtal da auch immer vom Verein aus dann geholfen haben, dass die wieder nach dem Winter sommerfit wird. Aber in der Tat, man braucht da schon einiges an Menschen, die einem unterstützen, und Familie, Freunde ist natürlich schon auch mit immer ein Vorteil, weil man sich auf die einfach A verlassen kann und B natürlich jetzt auch nicht unbedingt diejenigen sind, die gleich die Hand aufhalten.
Richtig, genau. Es ist, ohne Familie geht sowas nicht. Also wenn du ein Einzelkämpfer wärst, bin ich der Meinung, ich mal Süden wird zum Scheitern verurteilt.
Okay, das heißt, auch deine Frau ist jetzt hier den Sommer über auch mit oben?
Richtig, also meine Frau ist voll im Beruf und die ist Lehrerin.
Okay.
Und unterstützt mich in den 9 Wochen Hochsaison und unterstützt sie mich in vielen Belangen. Also sie ist 4 Tage immer aktiv auf der Hütte und die restlichen Tage nimmt sie mir viel Arbeit im Tal unten ab. Sprich, sie geht zur Bank, zahlt Rechnungen ein, schaut, dass wir termingerecht einzahlen können, dass man das Konto abziehen kann. Sie geht zum Steuerberater, sie geht nochmal zum Alpenverein was klären für mich. Und das ist ja für mich angenehm, dann kann ich mich da oben auf meine Arbeit konzentrieren und ich weiß, es ist in guten Händen, wenn sie das unten macht.
Ich hatte das jetzt schon unterschiedlich in den letzten Folgen auch. Wie oft bist du im Sommer denn unten im Tal?
Beruflich öfters, wenn ich mal zum Einkaufen gehe oder mal zu einer Besprechung auf die Sektion fahre oder mal zum Steuerberater muss oder so. Privat so mal zum Tag frei machen, nicht oft.
Okay.
Also wenn man da auf wirklich 2 ganze Tage kommen, ist es viel.
In der gesamten Saison?
In der gesamten Saison. Ich gang, wenn einmal ganz wenig los ist, bin ich mal am Abend weg, bin aber am nächsten Morgen wieder da. Aber wirklich so richtig freie Tage, das brauche ich nicht. Die okay. kommen dann im Oktober wieder.
Okay, da kommen wir nachher noch ganz kurz drauf. Wir hatten es jetzt auch von dem Thema Bierpreis. Ist denn die Erwartungshaltung der Übernachtungsgäste extrem gestiegen zu dem, wenn du jetzt da schon über 20 Jahre Hüttenwirt bist, wie du es vorher kennst?
Ja, also ist ein gewaltiger Wandel im Gange. Das ist also früher noch, wenn ich mich in den Anfängen erinnere, im Matratzlager war nie ein Thema. Heute ist es ein Thema. Die Leute sagen, nein, im Matratzlager will ich nicht schlafen, ich will ein Zimmer. Am liebsten 2 Bettzimmer, am liebsten eine eigene Dusche noch. Also solche gängige Fragen kommen jeden Tag auf mich zu.
Das heißt wirklich, da kommen Gäste hoch und erwarten eine eigene Dusche im Zimmer?
Zum Teil ja. Sie verwechseln das mit einem Hotel, nicht? Mhm. Und man, es sind ja nicht umsonst, ist vor ein paar Jahren der gesamte Keller saniert worden vor der Sektion und an und für sich die gesamte Hütte saniert worden, dass man einfach dem Trend entsprechen kann mit der Zeit. Dass man Duschen hat, dass man Warmwasser hat und man kann sich sagen, es ist ein Manko oder es ist kein Manko, aber wenn wir das eine oder andere Zimmer mehr hätten, hätten wir auch jetzt in dieser Zeit mehr Nächtigungsgäste.
Also, wie viel gibt es eine Prozentzahl, was ihr im Moment belegen dürft?
Also im Moment könnten wir alles belegen, was wir wollen.
Okay.
Nur wir haben freiwillig reduziert auf im Moment 85 Schlafplätze.
Die von wie viel?
Von 120.
Okay.
Das ist aber der Sitzplatzzahl geschuldet, weil die Hütte primär viel nach oben gewachsen ist und das haben viele Hütte das Problem, aber nie in die Breite sind sie gewachsen. Ist im normalen Sommer kein Problem, den rückt man zusammen, dann hat man es halt einmal eng, aber das spielt es in Corona-Zeiten nicht. Also die Leute, wenn du an einen Tisch 2 fremde Personen dazusetzen willst, dann kannst du schon mal ein paar Minuten diskutieren, bis es soweit ist.
Okay. Also das heißt, ihr merkt natürlich diese Auswirkungen schon auch ja, teilweise sehr schlimm. Wir hatten es ja heute auch schon mal, was das Thema der 3G-Regelungen angeht, dass das nicht jeder Europäer versteht, wenn er hier oben auf der Hütte ist.
Ja, es ist eine Herausforderung. Ja, das stimmt wirklich. Also die 3G-Regel, manche akzeptieren sie, die halten das Handy mit dem Impfpass schon unter die Nase und bei manchen bedarf es eine Diskussion, bis sie da was zeigen oder einen Test freiwillig machen und manch einer steht auf und geht weiter und sagt, den Blödsinn tue ich mir da hier oben nicht an. Und das sind leider nicht wenige Gäste, die weitergegangen sind und wahrscheinlich auch noch weitergehen werden.
Das heißt, das sind Tagesgäste, die hier dann auch was konsumieren würden, die dadurch natürlich auch fehlen.
Das sind Tagesgäste, wir haben es einmal gezählt, in der einzigen richtigen schönen Juliwoche, da sind in einer Woche, sind es an die 75 Gäste gewesen, die aufgestanden sind und wieder gegangen sind. Letzten Samstag zum Beispiel waren es wieder 12, die einfach gesagt haben, das tun wir uns nicht an und schwupp, weg waren sie.
Wow. Das ist natürlich mit dem Thema, dass man auch weniger Übernachtungen annimmt, natürlich auch bitter, wenn man das dann auch mitbekommt, zumal ihr das ja auch kostenfrei anbietet, dass man sich hier kostenfrei testen lassen kann. Man muss ihn ja gar nicht dabei haben.
Ja, richtig. Also bis jetzt haben wir ungefähr bei der Gemeinde Tschagunze bis an die 300 Tests geholt. Wir werden wieder aufs Wochenende wieder Tests holen müssen, weil die Nachfrage sehr wohl da ist. Und ehrlich, es ist halt ein Theater mit diesen Bestimmungen. Es kocht jeder Staat seine eigene Corona-Suppe und Maßnahmensuppe und der Gast muss sie dann auslöffeln. Und das ist an und für sich das Tragische in einem vereinten Europa, dass man das nicht auf die Rolle bringt, dass man eine einheitliche Lösung findet. Also der Gast, wenn er das richtig geht, er fängt im Liechtenstein an, hat die Liechtensteiner Bestimmungen, dann kommt er nach Österreich, dann geht er in die Schweiz, kommt wieder nach Österreich, der weiß ja nicht mehr, was auf ihn zukommt.
Also ich kann es nur bestätigen, da ich ja auch hier von der Telisuna-Hütte aus mal eine Dreiländertour gemacht habe Anfang Juli über die Schweiz und über Liechtenstein. Und es war in der Tat auf jeder Hütte immer wieder spannend, weil einfach ganz andere Bestimmungen da waren. Und als Wanderer, wenn man mehr Tage unterwegs ist und einen Rucksack dabei hat, will man natürlich auch so wenig unnötiges Gepäck wie möglich mit dabei haben. Und von dem her, ja, könnte ich dafür auch nur plädieren, dass man da irgendwo einheitliche Bestimmungen auch in den Bergen hat. Gerade so grenznah auch, wie man jetzt ist.
Ich habe es probiert, aber ich bin auf taube Ohren gestoßen. Also ich habe da 6-7 Mails von der Landespolitik angefangen bis zur Bundespolitik nach Wien geschrieben und an meinen Interessensvertreter, an die Wirtschaftskammer. Es sind mir heute noch Politiker Antworten schuldig, aber das nehme ich einfach zur Kenntnis und denke mir, irgendwann Wahltag ist Zahltag. Und meine Stimme kriegen manche Politiker nicht mehr. Ich muss auch sagen, es hat sich auch in der Landespolitik hat sich ein Politiker wirklich zu Wort gemeldet. Mit dem habe ich mit der Büroleiterin eine halbe Stunde telefoniert, habe ihr mein Leid geklagt und ja, geändert hat sich trotzdem nichts. Und dann halt nach ein, zwei so Mails bekommen, also so quasi Quintessenz von einer Seite Mail. Sei froh, dass wir überhaupt aufsperren dürfen.
Okay.
Man, es ist denn schon, das ist das Larifari und das halt das politische Gequatsche, was da in schriftlicher Form zurückgekommen ist. Also es interessiert die Leute an und für sie nicht. Die Politik auch nicht. Ich glaube, die Sommerpause ist denen wichtiger im Moment. Nicht allen. Wie gesagt, wir haben da mit der Landespolitik gute Diskussion geführt am Telefon, aber sonst ist es halt eher dürftig. Also Interesse. So mit einem flüssigen Grenzverkehr im Tourismus, wie ist das noch für sich
bei dir? Also auch da zeigt sich, was für ein Multitalent ein Hüttenwirt eigentlich sein muss. Ich habe das ja in den letzten Tagen in meinen Gesprächen auch immer wieder erlebt, von dem Techniker, den man sein muss, der erfahrene Gastronom. Man muss politisch agieren in solchen Phasen des Lebens, aber man sollte auch ein Marketingfachmann sein wahrscheinlich. Macht es denn da dann aktuell auch Sinn, viel in Marketing zu investieren? Und wenn ja, was sind so Themen, wo dich gerade da im Bereich der Vermarktung auch umhertreiben?
Ich bin mittlerweile der Meinung, Stillstand bedeutet Rückschritt, auch auf der Hütte. Und wir sehen es jetzt heuer zu Corona-Zeiten und das unbeständige Wetter, das ist eine tödliche Mischung für die eine oder andere Hütte, nicht für jede, gebe ich auch zu, aber für so Hütten wie die unsere ist das eine fatale Mischung. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass man mit ein bisschen Aufwand mit allen Beteiligten, sprich Hüttenpächter, sprich Verpächter, sprich Alpenverein, DAV, ÖAV, dass man hier zum Beispiel gerade das Retikon besser vermarkten könnte. Oder? Und das ist einfach wichtig. Und da sind wir dran. Die erste Stufe ist am Laufen mit der Verfügbarkeitsabfrage, die wir programmieren lassen können. Die ist gratis, Gott sei Dank.
Was heißt das, eine Verfügbarkeitsabfrage?
Das heißt, eine Retikon-Rundwanderung, sprich wir fangen an der Schäserplana an, im Brandnertal an, steigen über die Mannheim rauf und gehen dann weiter über die Retikon-Hütten bis zur Tillisuna-Hütte und gehen auf der Südseite vom Retikon wieder zurück zum Lüner See. Da gibt es einen GPX-Track. Und da sind sämtliche Hütten angeführt und unten sieht man die Verfügbarkeitsabfrage. Da ist jede Hütte aufgelistet und da steht drinnen, wenn ich heute anklicke, dass morgen auf einer Kaschinerhütte von mir zum Beispiel noch Plätze frei sind. Dann kann der Gast an und für sich von einer Plattform aus alle Hütten, die er benötigt für die Rundwanderung, durchbuchen.
Das gibt es schon oder ist das ein Ziel, dass ihr das installieren wolltet?
Das gibt es zum Teil schon. Im Tirol ist das schon der Inntaler Höhenweg, wo so programmiert wurde, die Montafoner Hüttenrunde, die gibt es auch schon.
Okay.
Das hat man programmiert heuer im Sommer.
Ah, Gut. Weil ich war jetzt gerade überrascht, weil wo ich meine geplant habe im Januar, Februar, da musste ich wirklich noch jede einzelne Hütte anklicken und das ist natürlich schon eine unheimliche Erleichterung und auch Einfachheit für den Wanderer selber, wenn er das natürlich sieht.
Ja, nur es ist halt, wie soll ich sagen, marketingmäßig ist der Gast ja schon vorhanden, wenn er das macht. Es sollte halt ein Benefit sein, dass er sich leichter tut, wenn er eine Woche Bergurlaub planen will, dass er halt einmal eine Internetseite aufmacht und nicht 7 Hütten raussuchen muss bei Google und was ich wo, dass er zum Buchen kommt. Also das ist das eine, was man sagen muss, ist, man sollte halt auch noch so dahingehend die Marketingmaßnahmen verstärken, dass der Gast dann zu uns kommt, vermehrt. Okay.
Aber das sind dann auch Dinge, die jetzt entweder, sagen wir mal, über den Alpenverein dann insgesamt oder eher auch über den Tourismus wahrscheinlich laufen sollten, oder?
So. Primär, es gibt ja einige wunderbare Beispiele dafür, was super funktioniert, die Lechquellenrunde. Da sind die Sektionen, die DRV-Sektionen maßgeblich beteiligt, von Freiburg angefangen bis Ravensburg, Göppingen, Biberach, Schwaben. Oder die Verwallrunde, wo sicher eine Vorreiterrolle war, die es schon seit Anfang der 2000er Jahre gibt. Und den Stubaier Höhenweg, wo das in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Stubaital praktiziert wird und gemacht wird. Ich meine, das sind ja so Musterbeispiele. Und auf sowas kann man ja, auf so ein Pferd darf man ruhig setzen. Natürlich muss man Akzente setzen, aber da ist ein Marketing-Profi gefragt. Also da bin ich mit meinem Latein am Ende, muss ich sagen. Aber was wir liefern können, tolle Hütten. Eigene Hütten können wir, eigene Hütten in dem Sinn, dass jede Hütte eine Besonderheit darstellt in ihrer Bauform, in ihrer Bewirtschaftungsform. Und so soll es auch sein. Wir haben schroffe Felsen da im Retikon, die den Dolomiten ähneln, wenn man dran vorbeiläuft, an der Südwand von der Sulzflur oder an der Südwand von der Drusenflur oder von den drei Türmen. Man kann mit Familien über saftige Alpwiesen laufen, wo man eine Blütenvielfalt im Sommer erlebt, wo man sonst selten noch irgendwo findet. Man findet viel. Wir haben wunderbare Bergseen und die Lisunersee kann man baden, am Tobelsee kann man baden, wenn man will. Wir haben den Lüner See als der schönste Platz Österreichs, wo man einbauen kann. Wir haben aussichtsreiche Gipfel wie ein Schesa Plana, wie drei Türme, wie ein Sulzfluh. Also, und alle Gipfel sind relativ leicht erreichbar. Und wer es will, wir haben herausfordernde Klettersteige, gerade in der Nähe von der Tilisuna Hütte. Ich fange beim Gauer Blick an und hört beim Bad Nunnblick oder Sulzfluh Klettersteig auf. Die Einstiege sind alle leicht erreichbar. Wir haben Kletterrouten, klassische Kletterrouten an der Zimber. Wir haben sie. Du findest überall was. Und das muss man halt an den Mann und an die Frau Bergsteigerin oder Bergsteiger bringen.
Also so viel zum Thema, dass der Markus kein Marketingfachmann ist. Also da sprudelt schon das Marketingwissen auch raus. Zum Abschluss noch, weil die Zeit schon in Richtung Ende geht, nochmal das Thema umweltgerecht. Mit Sicherheit könnten wir da auch nochmal 10, 15 Minuten drüber sprechen. Aber was, ihr hattet ja, glaube ich, auch vor 2, 3 Jahren hier eine neue Wasser, was war das von der Anlage her gebaut?
2019 hat die Sektion über 500 Millionen Euro in eine gesetzeskonforme, vorschreibungskonforme Abwasserreinigungsanlage, sprich Kläranlage, und in eine neue Trinkwasserversorgungsanlage investiert. War notwendig, war behördlich vorgeschrieben. Und das haben sie jetzt 2019 umgesetzt. Und ja, funktioniert Gott sei Dank gut im Moment.
Aber 500 Millionen ist natürlich auch ein ganz schönes Wort, was die Investitionen
angeht. Das ist eine stolze Summe, wenn man denkt, da hat man wirklich ein paar Tanks vergraben und ein paar Erdkabel verlegt. Und ja, aber es ist, Bauen im Gebirge ist halt teuer, es ist als mit dem Hubschrauber geflogen worden. Mhm. Es ist also Bausummefaktor mal 2,5, wenn man am Berg her oben baut, oder? Im Vergleich zum Tal.
Ja, ich bin da gespannt, wenn ich morgen bei der Todalphütte bin, was Sie mir erzählen von dem Neubau und auch später natürlich, wenn ich dann im Tal unten bin und mit dem Rainer Schlattinger, mit dem Geschäftsführer vom Alpenverein Vorarlberg, spreche. Zum Abschluss wie immer unsere Fragen, die wir jedem Hüttenwirt stellen. 6 Fragen, 6 kurze Antworten oder auch gerne längere Antworten. Zum einen, was hast du gelernt?
Ich bin Lehrer.
Du bist Lehrer, okay.
Ja. Im zweiten Beruf bin ich Hüttenwirt und im dritten Beruf bin ich Notfallsanitäter, beruflich beim Roten Kreuz.
Okay, das heißt, das ist das, was du im Winter dann auch machst, weil ihr habt ja jetzt ausschließlich die Sommersaison geöffnet?
Richtig. Im Winterhalbjahr bin ich beim Roten Kreuz in Vorarlberg beschäftigt, im Bezirk Bludenz.
Okay.
Und im Sommer bin ich da herum auf der Hütte.
Wenn du hier oben bist, was hat denn dein Tag an Arbeitsstunden, kann man das sagen?
Als
Hüttenwirt?
Viele. Viele. Ich habe aufgehört zu zählen. Und das, was Spaß macht, da schaut man nicht auf die Uhr, mal so geht es mir. Ich meine, an strengen Tagen geht halt um 4:15 der Wecker und es wird halt 10:45, bis einmal bei dir im Pächterzimmer bist. Dann meistens nach einer Stunde ein bisschen Büroarbeit machen. Es sind lange Tage, aber mehr oder weniger immer tolle Tage.
Du bist ja auch einer, der gerne morgens mal postet, wie es gerade aussieht, auch vom Wetter her. Was hast du denn selber für einen Lieblingsplatz hier? Um die Hütte herum? Oder wenn du jetzt Gast wärst, wo würdest du auf jeden Fall hier an der Hütte mal sitzen oder gehen?
Ich persönlich würde vorne beim Holzbrunnen und Trog den Sonnenaufgang betrachten.
Okay, sehr schön. Was für ein kulinarisches Schmankerl habt ihr, wo auch Tagesgäste oder auch die Einheimischen sagen, da muss ich unbedingt einmal im Jahr mindestens mal auf die Tilisuna-Hütte hoch?
Na, wenn ich so meine Renner und Penner auf der Speisekarte anschaue, die Nummer 1 ist nach wie vor der Kaiserschmarrn.
Okay, das ist der Klassiker, weil wahrscheinlich viele Touristen dann auch gerne, wenn sie hier sind, sowas essen wollen auf einer Hütte, oder?
Richtig, das gehört einfach zum Repertoire in der Hüttenspeisekarte. Das habe auch ich im Laufe der Jahre lernen müssen, dass man Kaiserschmarrn anbieten sollte.
Okay. Wie wichtig ist für dich die Bedeutung der alpinen Infrastruktur, auch gerade in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein?
Ohne guten Verpächter, wo mit einem auf Augenhöhe zusammenarbeitet, ist das nicht machbar. Also ein gutes Verhältnis ist wichtig. Und ohne das funktioniert es nicht. Also nur ich Hüttenwirt und meine Pachtzahlen und die Sektion interessiert es nicht, was auf der Hütte abgeht. Also ich glaube, das funktioniert nicht.
Du hast ja hier auch, was die Infrastruktur angeht, natürlich ein Original, der meines Wissens das auch alles ehrenamtlich macht als Wegewart. Auch sowas ist natürlich in der Infrastruktur ein Segen, oder? Wenn man das hier hat.
Ja, unser Wegewart, das ist wirklich ein Segen bei uns. Also das kann man nicht erzählen, was der an Stunden leistet bei uns. Das geht einfach nicht.
Ja, ist der Lucky,
oder? Ist der Lucky Meier und der ist wirklich, wirklich am Anfang von der Saison mit dabei. Und wenn ich sage, hey Lucky, hilf mir Schnee schaufeln, dann steht er da. Er läuft alle Wege ab, er stellt die Tafeln und dann schaut er wieder. Also er ist wirklich Hut ab.
Ich kann es auch jetzt insofern bestätigen, wo ich heute im Nebel kam, ist man natürlich darauf angewiesen, dass wirklich alle 10 bis 15 oder 20 Meter irgendwo ein Zeichen ist und man auch sieht, dass man auf dem Weg ist. Man würde sich zu schnell verlaufen, wenn man gar keine Chance hat. Ich habe die Hütte, glaube ich, 30, 40 Meter vorher erkannt, dass sie jetzt da ist und dann ist man schön angenehm überrascht. Aber ohne diese Wegweisung hätte man keine Chance.
Nein, eh nicht. Und vor allem er hatte das Glück und wir haben das Glück, dass wir eine sehr, sagen wir mal, lokale Sektion haben und lokal Ehrenamtliche haben. Die können schneller mal, und so ist es beim Lucky auch, hagetütische Wetter, kommen wir zweig, nicht? Und dann ist er halt mal da mit Farbpinsel und Farben und dann wird halt einmal der Zustieg über den Tobelsee daher, über den schwarzen Satten, einmal schnell neu markiert. Und ab und zu ist es schon um 11 jetzt Nacht und Lucky mit dem Scheinwerfer vor der Richtung Sulzflughafen, war gerade schon Wetter, ich habe gerade das Karrenfeld oben neu markiert. Also es ist echt gigantisch und das ist ein großer Vorteil. Oder wenn ich denke, wenn ich halt bei einer Sektion wäre, die 3 Stunden Anfahrtszeit hätte oder 4 Stunden oder noch mehr, ist das Ganze halt sehr schwierig. Oder? Die fahren dann irgendwo in Deutschland weg und wenn sie da sind, merken sie, ah, das Wetter schlägt um. Und wenn man heute so rausschaut, Nebelsuppe, ja, da kannst du halt keine Markierung machen. Oder? Mhm. Und das ist halt dann schwierig, was alpenferne Sektionen denn zu bewältigen haben in ihrem Ehrenamt.
Ja. Und die letzte Frage, was macht für dich dann das Leben oben als Hüttenwirt aus? Dein 23. Sommer?
Was macht es aus? Schwer zu sagen. Alles. Es ist das Hüttenleben, wo sich vom Tal her gewaltig unterscheidet. Es ist ganz anders. Die Landschaft, wo wir arbeiten, der Arbeitsplatz, der ist einfach mega. Sowas hast du unten im Tal nicht. Nämlich wo sonst im Frühsommer, im Juni, wenn die ersten paar Tage hier oben bist, um halb sechs, begrüße ich die Sonne in deinem Schlafzimmer, die scheint zum Fenster rein, wenn sie aufgeht, hinterm Hochjoch. Das alles die Mischung. Gesunde Mischung aus Heidi-Syndrom, Luis-Trenker-Syndrom und doch die Herausforderung ja, eines nicht alltäglichen Lebens da. Sei es die Technik, sei es das Wetter, sei es was ich weiß.
Sehr schön. Markus, ich danke dir recht herzlich, dass du jetzt nach dem Abendessen dir noch die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen tollen restlichen Sommer. Wir sind jetzt Anfang August. Es sind noch einige Wochen und hoffentlich auch wirklich bärige, tolle Wochen vor dir, die du hast. Und mein Weg führt morgen weiter über die Schweizer Seite, werde ich den südlichen Rätikon-Höhenweg nutzen in Richtung Todalp, die vorletzte Hütte, die ich dann besuche auf meiner Tour. Und auch da freue ich mich wieder auf ein mit Sicherheit interessantes Gespräch. Markus, dir nochmal herzlichen Dank für alles.
Danke auch und bitte richte meine Nachbarn schöne Grüße aus von mir.
Werde ich sehr gerne machen. Danke dir, Markus.